In unserer ersten Stunde heute Morgen entdeckten wir sozusagen am Schreibtisch, dass Matthäus diesen Abschnitt seines Buches wohl geordnet hat und dass zwei Zwillingsthemen den Abschnitt durchziehen. Die Vollmacht des Herrn Jesus und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben für mein Leben, die Nachfolge des Herrn Jesus. Wenn wir das ein Evangelium lesen, Evangeliumsbericht lesen, sollen wir uns fragen, wie wird Jesus gepredigt? Eigentlich ist das eine gute Frage bei jedem neutestamentlichen Buch. Wie wird Jesus dargestellt? Wenn du irgendwie bei irgendeinem neutestamentlichen Buch herausfinden kannst, wie Jesus präsentiert wird, dann bist du nicht weit entfernt von dem Herzensanliegen des Buches. Wenn zum Beispiel einer wie der Apostel Johannes den Herrn Jesus darstellt, schreibt er von Jesus, dem Sohn Gottes, vom ewigen Logos, vom Wort Gottes, vom Lamm Gottes. Und sein Appell an die Leser ist, zu kommen und glauben. Und zu glauben, auf dass ihr ewiges Leben habt. Er stellt uns ewiges Leben vor, als das, was Gott uns bieten will. Ich glaube, das ist der umfassendste Begriff für unsere Errettung. Wir sollen kommen, das heißt, wir sollen glauben an den Sohn Gottes, an das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, zum ewigen Leben. Und wahrscheinlich hast du das Evangelium so gehört, hast du geglaubt, und wenn du heute Anlass hast, jemand das Evangelium weiterzugeben, wahrscheinlich gibst du ihnen Johannes weiter. Das ist irgendwie das, was das gängige, meist bekannte unter uns, Johannes Evangelium. Aber Johannes predigt was anderes. Matthäus predigt was anderes. Er predigt den Messias, den König Israels. Einmal sollte ich eine Vortragsreihe halten, in der Volkshochschule in Wasserburg. Und es war recht gut besucht. Wir haben dann schließlich vor Semesterunterweisung vorbei war, haben wir den größten Saal in der Volkshochschule dann gehabt. Aber als der Bruder das Ganze mit mir ausgemacht hat, er fragte, ja, worüber willst du predigen, wenn du kommst? Ich sagte, ja, eigentlich werde ich Christus vorstellen aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus, sagte er, das ist unmöglich. Ich sagte, wieso? Er sagte, ja, wir haben dich zur Evangelisation in diese Volkshochschule eingeladen. So, es soll wirklich Unterricht sein, aber soll das Evangelium dabei sein? Ich sagte, na ja, das Ding heißt übrigens Johannes Matthäus Evangelium, gell, sagte ich. Und ich glaube nämlich, dass Matthäus sehr geeignet ist, den Herrn darzustellen, wenn auch nicht in der üblichen Art, wie viele von uns gehört haben. Ich glaube, dass die Tatsache, dass Jesus der verheißene Messias ist, ist reines Evangelium. Und heute Morgen werden wir ein paar Aspekte dieser Botschaft anschauen. Kapitel 9, lesen wir zusammen, Kapitel 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass ihr Arbeiter aussende in seiner Ernte. Und dann Kapitel 11, Vers 25. Zwei Texte, die man nur bei Matthäus findet und die zum Herzen seiner Botschaft, seiner Präsentation gehören. Matthäus Kapitel 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur den Sohn, der Sohn, und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als Jesus die Menschenmengen sah, wurde er erschüttert, innerlich bewegt. Dieses griechische Wort im Text ist das Wort, von dem wir unser englische Wort Spleen bekommen, die Milz. Es ist ein Begriff für die Eingeweide, für die Organe im Bauch eines Menschen. Es gab ihm ein Stich tief in seinem Herzen, zu sehen, wie verwirrt die Menschen waren. Orientierungslos. Wie eine zerstreute Herde irrten die Menschen herum. Schafe, wie vorhin gesagt, sind Tiere, die Pflege bedürfen. Die sind ohne Orientierung sind. Sie kennen keine Heimatgefühl, wo sie zurückgezogen werden zu einem Stall oder zu einem Hof. Sie brauchen die Führung eines Hirten. Ein Schaf, der ahnt nur, wo die Herde hingeht. Der weiß selber nicht, wo es lang geht. Der Schaf schaut und vor sich, da gibt es ein Schaf hinten, der scheint zu wissen, wo es lang geht. Und so das Schaf, gedankenlos, folgt dem Schaf hinten vor sich, wo es hingeht. Und so sind die Menschen. Er sieht ein autogenes Training hinten, geht in diese Richtung, und das muss das Wahre sein, autogenes Training. Und die Leute laufen in diese Richtung. Und dann erfahren sie vielleicht, das ist nicht das Richtige. Und da gibt es ein sozialistischer hinten, und der Schaf hinten, und der geht in die Richtung. Und das Schaf weiß, wo es hingeht, aber das Schaf vielleicht folgt noch einem vor ihm und weiß eh nicht, wo es hingeht. Und so, die Schaf gucken über die Böschung der Reihe nach, folgen einander nach, ohne Orientierung, ohne wirkliche Führung im Leben, weil sie den Sinn des Lebens nicht erkannt haben. Sie haben keine geistige Führung. Sein Anliegen war, gute Hirtenbetreuung, Orientierung für die Schafe. Er betont hier zu den gleichen Menschen: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Manche Theologen haben in diese Äußerungen über die Offenbarung des Vaters und über die Art der Offenbarung, über dieses Angebot herzukommen. Sie haben gesagt, naja, Matthäus ist irgendwie viel später geschrieben und man hat Aussagen aus dem Johannesevangelium oder aus der Quelle des Johannesevangeliums eingeschleust hier. Und diese Aussagen haben verschiedene bibelkritische Bemerkungen hervorgerufen. Aber in Wirklichkeit, Leute, die so reden, sagen, dass sie Matthäus in seinem Anliegen nicht kennen. Denn Matthäus präsentiert den Herrn ausgerechnet als der Messias, als der Hirtenkönig, wie er beschrieben wird im Alten Testament. Und er sagt nicht hier, komm her und glaube und empfang ewiges Leben. Er bietet ihnen was, das Heil irgendwie unter einem anderen Gesichtspunkt an. Komm her zu mir, nehmt mein Joch auf euch, und das Ergebnis von dieser Beziehung zu mir wird Ruhe. ist interessant, im Alten Testament, dieses Wort im griechischen Alten Testament kann heißen auch Erquickung, Belebung, Ruhe für eure Seelen. Kommt her zu mir und nehmt mein Joch auf euch. Und dieses Joch hat, so wie ich meine, eine doppelte Bedeutung. Die landläufige Bedeutung, verstanden von allen Zuhörern des Herrn Jesus, von seinen Zeitgenossen, war das Joch der Rabbinen. Die Rabbis legten die Schriften aus und legten ihre Auslegung dem Volk auf. Sie erwarteten, dass das Volk lebt nach ihrer Auslegung. Rabbinen von der strengen Schule, man sagt von ihnen, sie haben ein hartes Joch. Eher liberale Rabbinen, die laxer mit dem Gesetz umgegangen sind, sie haben ein leichtes Joch. Das ist ein deutlicher Hinweis selbst im Matthäus-Evangelium, wo der Herr Jesus zu den Schriftgelehrten redet in Kapitel 23. Und er sagt, alles nun, was diese Schriftgelehrten euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schulter der Menschen, die selbst sie wollen nicht mit ihrem Finger bewegen. Auch in Apostelgeschichte redet Petrus von dem Joch des Gesetzes, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten. Irgendwie die Lehre der Gesetzeslehre vernahm das Volk als ein Joch, das ihnen auferlegt wurde. Und so, nach diesem Gesichtspunkt, bittet der Herr Jesus um seine Lehre an. Nimm mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin der Lehrer, ich bin derjenige, der das Gesetz im Vollmaß verkündigt. Mein Joch ist nicht schwer, wie die Gesetzeslehre, mein Joch ist las. Nimm meine Belehrung an, folge mir nach als Junge. Aber die früheste Verwendung dieses Wortes in der Heiligen Schrift stellte auch Weichen. Und ich glaube, sie sind auch hier spielen mit eine Rolle. In 1. Könige Kapitel 12 haben wir die Ereignisse nach dem Tod des großen Königs Salomo. Und sein Sohn sollte die Regierung übernehmen. Und das Volk oder Repräsentanten des Volkes kamen zu ihm und haben gebeten um Erleichterung in seiner Regierung. Sie sagen in Vers 4, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Hier das Joch des Königs ist eine Regierung. Die Gesetze, die er seinen Untertanen auferlegt hat. Wir benutzen ähnliche Begriffe. Man redete von der Bush Administration. Man wusste, was man meinte mit dem Wesenart der Bush Administration. In England redete man von Thatcherism. Es war irgendwie ein Begriff, der zusammenfasste die Wesenszüge der Verwaltung unter Premierministerin Thatcher. Und in der Bibel, das war sozusagen das Joch eines Königs. Die klagten über die autokratische, harte Regierungsart Salomons. Er hat großartige Bauten erbaut. Schwere Steuern hat er das Volk auferlegt. Meine Eltern, mein Vater ist ein unverbesserlicher Amerikaner. Und als wir in Wien waren und wir hatten all diese Gebäude angeschaut und alles, ich sagte, ja, Papa, was hältst du von Wien? Er sagte, diese Habsburg-Schweine haben das Volk ausgesaugt. Und weiß, irgendwie, große Gebäude und viel Prunk und etwas darstellen wollen als König, das ist ein schweres Joch. für das Volk. Sie kamen zum Sohn von Salomon, sie sagten, gib uns ein leichteres Joch, schraub die Steuern ein bisschen zurück, gib uns unsere Kinder zurück aus dem Frondienst und bitte, und wir werden dir dienen. So er ging zu den alten Beratern, sie sagten, das ist Erech, der Salomon war weit zu streng mit diesem Volk. Er ging zu den jungen Leuten und die jungen Berater haben gesagt, nein, mach das Joch noch kräftiger oder härter. Vers 11. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen. Ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Aber ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Beachte, wie er redet. Mein Joch wird überall schwer sein. Die autokratische Art des Königssohns. Und wenn ich lese Matthäus Evangelium, dann, sofern ich Matthäus Evangelium verstehe bis jetzt in seinem Anliegen, Matthäus stellt Jesus uns vor als der hochqualifiziert ist zur Regierung. Ich finde das eine sehr, sehr wesentliche Sache als Vater von 8 Kindern. Die Ruhe zu bewahren unter den vielen Konflikten zwischen den 8 Kindern. Geduldig zu sein, mit einem angemessenen Ton meine Familie zu führen. Ich meine, das ist eine Aufgabe, die mich überfordert. Selbst mit nur 10 Leuten im Haus. Ich weiß es zu schätzen, mit Geradheit und Fairness zwischen Streitparteien zu entscheiden. Das ist so schwierig. Der eine kommt her, der hat mir auf den Kopf mit seinem Spielzeug gehaut, gell? Oh, wirklich, ja? So man ist bereit, irgendwie ein Händchen zu rupfen mit dem. Kommt man dahin, beginnt man den Fall zu erledigen, man erfährt, ja, aber sie hat mich, Kuckuck, weißt du, sagt das Wort nicht. Genau. Wo hast du das her, gell? Natürlich von der Nachbarin, mit ihrer Gassensprache. Aber, weißt du, und das Ganze zu regeln. Wer wird jemals in der Lage, diese Welt zu regieren? In Gerechtheit, mit angemessener Barmherzigkeit, in Fairness. Matthäus stellt den Herrn so vor. Und auch als der höchst qualifiziert ist, selbst wenn die Welt ihn vorläufig verwirft, in deinem und meinem Leben zu regieren. In Matthäus Evangelium stellt Jesus der König und seine Königsherrschaft vor. Er bietet uns seine Administration an. Und uns bleibt die Wahl, hier seine Vollmacht, sein Thronrecht über uns, über unser Leben anzuerkennen oder abzulehnen. Anzuerkennen, indem wir ihm nachfolgen, oder wir können uns solidarisieren mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und Herodianern und den Messias verwerfen, zum zweiten Mal kreuzigen. Ich erinnere mich gut an eine Frau, die kam vom Studium in einer anderen Stadt zurück. Sie war frustriert in unserer Gemeinde, sie stiftete Unzufriedenheit. Und einmal auf einer Wanderung sagte sie mir, Fred, ich mag's einfach hier in Salzburg nicht. Dieser blöde Begriff höre ich so oft, Gehorsam. Ich habe das Wort nie in meinem Studienort gehört. In der anderen Stadt redeten sie nie davon. Sie sagten, wir brauchen nur Jesus aufnehmen. Ich brauche mein Leben nicht ändern. Herr, ich brauche keinen Herrn, ich bin mein eigener Herr. Langsam hat sie gezeigt, welches Verständnis vom Evangelium sie wirklich hatte. Viele Leute finden das Evangelium unerträglich. Bei uns in Österreich, es ist die Sache der Weiberleit, in die Kirche aufzugehen. Die Männerleit, die gehen zum Kirchenwirt und feiern da Frühschoppen, gell? Geh mal mit zum Frühschoppen. Hau auf den Tisch und sag, liebe Leute, heute geht's Jesus. Und schau mal, wie sie reagieren. Warum wollen Leute nicht hören, geschweige akzeptieren, den Anspruch des Herrn Jesus. Sie spüren, wenn es geht um Jesus, obwohl sie vielleicht die Begriffe nicht kennen, dass es geht um einen König, um einen, der einen Anspruch auf ihr Leben hat. Dass wenn man redet von Jesus, es heißt, er will seine Herrschaft über mein Leben erstrecken und ich will nicht von ihm beherrscht werden. Und das stellt uns ein erstes Problem. Wie wirst du das Evangelium an solchen Menschen predigen? Wie wird diese Autorität Jesu dann nach der Bekehrung über das Leben dieser Menschen ausschauen? Was ist die Wesensart seiner Herrschaft? Wie sieht das Leben unter dem Joch Christi aus? Wie sieht die Autorität, die Gewalt dieses Mannes aus? In 1939 lud Hitler einige europäische Staatsmänner nach Berlin und sie haben einen Umzug erlebt. Nicht gerade charakteristische Umzug. Der dauerte 4 Stunden. Und er bestand aus Panzern, Artilleriegeschütze und Wehrmachtssoldaten. 4 Stunden lang musste der Franzose, der Engländer und die anderen dastehen am Revue-Bühne. Und stehend, 4 Stunden lang zu stehen, ist eh eine Leistung, erleben die Darstellung der Macht, der Vollmacht von Hitler. Wie sieht die Vollmacht des Herrn Jesus aus? Ich glaube, dass in diesem ersten Abschnitt, Kapitel 8, Vers 1, oder eigentlich Kapitel 7, Vers 28, bis Kapitel 8, Vers 17, haben wir die Darstellung seiner Gewalt, dass wir sehen, dass wenn Jesus seine Vollmacht darstellt, es ist reines Evangelium. In der ersten Geschichte haben wir die Heilung des Aussätzigen. Als er aber vom Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Moses angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Der Aussätzige galt als unreiner. Er war von der Gesellschaft verbannt, ausgestoßen. Und die Fachleute, die zuständig waren für seinen Fall, waren die Priester. Im Auftrag des Gesetzes, wie vorhin gesagt, hatten sie die Aufgabe erhalten, die Diagnose festzustellen von der Krankheit, die Behandlung, die Heilung festzustellen und so weiter. Und die Behandlung war Verbannung von der Gesellschaft. Sieh, das Gesetz sagte dem Unreinen, du musst unrein sein. Du musst rein sein. Reinheit ist erforderlich, sonst musst du ausgestoßen sein. Du musst rein sein. Sei gereinigt, sagte das Gesetz. Aber das Problem, das Gesetz hatte keine Vollmacht, Menschen zu reinigen. Nur zu sagen, was die Diagnose und die Behandlung war, aber keine Kraft, Menschen zu reinigen. Was wird Christus tun? Wie wird die Darstellung seiner Vollmacht in dieser Situation aussehen? Was wird er sagen? Ah, Moses, Gesetz. Bah, das ist so altmodisch. Du kannst sehen, wie altmodisch Moses ist. Schau nur seinen Bart an. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Der Priester soll mit seinem Aberglauben verschwinden. Die reden den Leuten ein, dass sie unrein sind. Die Leute werden einen psychologischen Schaden davon tragen, wenn man so über sie redet. Wir müssen barmherzig mit den Leuten ein paar Aussätze Satzgeschwüre haben niemand jemals geschadet. Wir müssen lernen, den Aussätzigen zu akzeptieren. Ist das, wie Jesus Christus reagierte? Das ist diese Milchtoast-Jesus, von dem man heute hört. Ich möchte euch fragen heute, gibt es in heute 1993 Dinge, die schmutzig sind? Die unrein sind in unserer Gesellschaft? Gibt es in unserer Gesellschaft ansteckenden Schmutz? Es gibt viele, die das leugnen. Viele in hohen Positionen, die das leugnen. Dass Schmutz ansteckend ist. Denke an meine Heimat in den USA, auch hier in Europa. Theologen, die rechtfertigen Unreinheit. Die sagen nicht nur, dass Homosexualität ein alternativer Lebensstil ist, sondern sie sagen, die Leute sollen einfach heiraten können und Priester werden können und was weiß ich alles. Die Leiter der amerikanischen feministischen Bewegung sagt, dass die eigentliche Liebe, die einzige wirkliche Liebe, die es gibt, ist nur lesbische Liebe, homosexuelle Liebe. Aber ich möchte behaupten mit Jesus, dass es eine Torheit ist, Barmherzigkeit üben zu wollen, dadurch, dass man alle Maßstäbe von Reinheit aufhebt. Um eine Gesellschaft rein zu halten, muss Unreinheit verbannt werden. Hört den historischen Jesus Christus an. Er streckt seine Hand aus. Ich will dich reinigen. Und er heilte den Mann. Wie wissen wir aber, dass der Mann geheilt wurde? Jesus sagt, weil Jesus es gesagt hat. Und es sieht so aus. Sieht danach aus, ich sehe keine Geschwüre mehr, er ist geheilt. Er ist gereinigt. Nein. Jesus sagt, du halt deinen Mund, junger Mann. Du sagst niemand, dass du gereinigt bist. Geh nicht her herumplappern, Jesus hat mich gereinigt und sagt, dass ich rein bin. Nein, du gehst nur strax zum Priester. Und du lässt deine Reinigung feststellen. Er hat die Aufgabe in Israel, Reinigung, die Reinheit des Volkes zu hochzuhaben. Der Priester muss urteilen. Ist diese Vollmacht Jesu von Gott? Wie sollen wir das beurteilen? Matthäus beginnt damit, dass er uns zeigt, dass Jesus in seiner Vollmacht hält den moralischen Maßstab hoch. Und er kennt die Gott erwählte Autorität im Lande an. Solidarität mit biblischer Autorität und eine positive Haltung zum Gesetz Gottes. Das ist das Zeichen oder ein Aspekt seiner, die Ausübung seiner Regierung. Was sagt Paulus dazu? Ich möchte nur einen Vers dazu lesen. 1. Korinther 6, 11. Beginnen wir mit Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen. Stell dir vor, das waren manche ehemalige Knabenschänder. Das ist ein alter Begriff für modernes Phänomen. Manche ehemalige Ehebrecher, Götzendiener, Habsüchtige, sogar ein paar Räuber in der Gemeinde. Das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Reinigung ist erforderlich. Diese Liste von Dingen sind schmutzige Dinge. Dinge, die verunreinigen die ganze Gesellschaft, machen Kindererziehung schwierig und gefährlich, machen selbst eine Ausbildung im Gymnasium verhängnisvoll. Was würdest du sagen, wenn du bist Gymnasiumschüler und dein Lehrer sagt auf einem Ausflug, fragt dich, hast du deinen Kondomen dabei? Und wenn du eine fesche, gute Hure findest, dann sollst du das ihm berichten, er möchte auch mitgehen mit euch Burschen. Das ist meinem Sohn passiert, sagt seine Professor in der Schule. Und in einer Gesellschaft, wo man langsam, wo alles irgendwie akzeptabel ist, tu einfach, wie du willst. Es gibt nichts Reines und Unreines mehr. Es gibt eine Palette von Alternativen. Ich sage euch, unsere Aufgabe, Kinder zu erziehen in dieser Welt, wird nicht leichter sein, sondern schwieriger in der Zukunft. Aber wir sehen hier Jesus' Lösung. Sicherlich wir sind keine politische Bewegung, werden es auch nicht werden, der uns dafür halten, mit Gesetzen aufzwingt auf eine Gesellschaft. Die sollen verabschieden, was sie wollen. Aber wir haben eine Botschaft, die für den Menschen, die die Autorität Jesu anerkennen, eine Lösung darstellt. Offenbarung Kapitel 22, Vers 14. Wenn wir schon an Aussatz und Unreinheit denken. Wie sieht es aus in der Ewigkeit? Glückselig, die ihr Kleider gewaschen, 22,14, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der der Lüge liebt und tut. Draußen sind sie. Beachte die einzigartige Vollmacht unseres Herrn. Er rührte ihn an und wurde nicht dadurch verunreinigt. Hättest du einen Aussätzigen angetastet, wärst du dadurch unrein geworden vor dem Gesetz und hättest Gott in seinem Tempel nicht anbeten können. Aber er rührte ihn an und wurde nicht verunreinigt dadurch, dass er eine Macht besaß, die rein machte. Das Gesetz und die Priester konnten sagen, solange sie wollten, bis die Kühe nach Hause kommen, du musst rein sein. Aber weder Gesetz noch Priester hatten die Macht, das zu tun. Jesus hat die Vollmacht, einen Menschen zu reinigen. Was das Gesetz nicht tun konnte, schreibt Paulus Jahre später, tat Gott. Indem er seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, die Sünde im Fleisch verurteilte. Auf das die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werden in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Gottes Werk durch Jesus in uns bedeutet, dass Gott irgendwie durch das Werk Jesu und das Werk des Geistes uns an Ziel bringt und dass unser Leben mehr und mehr den Rechtsforderungen des Gesetzes entsprechen. Prüfstein biblischer Autorität ist, dass Gottes Maßstäbe aufrecht erhalten werden. Ich weiß nicht, ich habe x-mal schon gesagt heute in diesem Vortrag, aber ich will es wirklich nochmal sagen. Christentum ist nicht ein niedrigere Moral als Judentum. Wenn Judentum ein schweres Joch war, war es nicht, weil Judentum mehr forderte. Es war, weil Judentum und das Gesetz keine Kraft verlieh, um die Rechtsforderungen des Gesetzes zu erreichen. Und so, hier haben wir Reinigung des Aussätzigen und ein Hochhalten der Rechtsforderungen des Gesetzes. In unserer zweiten Geschichte geht es nicht um Unreinheit, es geht um Unfähigkeit, um Schwachheit, um Krankheit. Die Geschichte von dem Hauptmann mit dem gelähmten Diener. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Ich bin nicht würdig, Herr, dass du unter mein Dach trittst, denn aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Ich sage zu diesem: Geh hin, er geht. Ich sage zum anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Vers 13. Redet von der Verwerfung der Juden, dann Vers 13, der ungläubigen Juden. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jeder Stunde. Beachte zunächst, wie der Hauptmann die Vollmacht Jesu anerkannte. Er sagt: Herr, du brauchst nicht zu mir zu kommen, es geziemt sich eigentlich nicht, ich bin nicht würdig, dass ein Großer wie du zu mir kommt. Aber ich habe Befehlsgewalt, ich spreche ein Wort und etwas geschieht. Ich brauche nur ein Wort sprechen. Jetzt sprichst du ein Wort und mein Knecht wird geheilt. Aber denk einen Schritt weiter. Der Offizier war gewohnt, durch sein Befehlsgewalt einfach Befehle zu sprechen und sie wurden ausgeführt. Aber jetzt liegt sein Knecht daheim, furchtbar gequält in seiner Krankheit. Jetzt kann der Hauptmann befehlen: Steh auf. Und nicht einmal der Kaiser in Rom besitzt der Befehlsgewalt, um diesen Knecht aus seinem Bett auszuheben. Seine Ohnmacht in dieser Situation. Was war die Lösung des Problems? Ist Jesus gekommen zur Bettseite mit Mitgefühl für seine Schwäche und sagt: Oh, wir müssen einfach barmherzig sein mit dem Knecht in seiner Schwäche. War das Hilfe? Das ist nicht Vollmacht. Der Mensch muss befähigt werden, seine Befehle auszuführen. Wenn der Herr sagt: Steh auf, waren es nicht bloße Worte, in dem Befehl selbst war die Befähigung. Und hier kommen wir wiederum zurück zum Kernreim dieses Vortrags. Was das Gesetz nicht tun konnte, weil es schwach war durch das Fleisch. Das Gesetz befehlt lang und laut. Aber das Gesetz gibt mir keine Kraft, vom Hocker aufzustehen und das zu tun, wozu ich befohlen werde. Aber das dem Gesetz Unmögliche tat Gott in Jesus. Jesus' Befehl ist zugleich seine Befähigung. Aber beachten hier den deutlichen Zusammenhang mit Glauben. Der Befehl Jesu, ich meine, es ist ein wichtiger Grundsatz. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, wird er uns immer, wenn wir glauben, befähigen, den Auftrag zu erfüllen. Und in seinem Befehl ist die Kraft der Befähigung. Verse 14 bis 17. Wir haben geredet mit der Reinigung von Unreinheit, Maßstab des Gesetzes hochgehalten.
Wir haben dann geredet mit der Befähigung
eines Menschen, mit seiner Heilung, mit dem Vollmachtswort Jesu. Und als Antwort auf Glauben, Jesus befähigt einen Menschen, sein Befehl auszuführen. Vers 14 bis 17, jetzt sind wir im Haus des Apostel Petrus. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessenen zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Krankheiten und trug, oder nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Die Offenbarung seiner Autorität im Hause des Petrus. Kannst du dir vorstellen, die Frau Petrus? Wir nennen sie heute Morgen die Frau Petrus. Die Frau Petrus sieht Petrus kommen mit dem Herrn Jesus, sieht ihn zur Seite und er sagt, Petrus, wie kannst du dich unterstehen, den Prediger einzuladen und hierher zu bringen, diese ganze Prediger mit seinen vielen Jüngern zu Mittagessen zu geben, wenn meine Mutter krank ist. Wie kannst du sowas überhaupt tun? Dann kommt der Herr Jesus und sie sagt, ah, grüß Gott, Herr Jesus, wir sind so glücklich, dass du bei uns heute zu Mittag sein kannst. Das wäre zumindest lebensnah, oder? Oder geschah das andersrum? Der Gedanke, den Herrn zu beherbergen, war ihr zu viel. Sie wurde einfach durch Ängste und durch die Größe der Aufgabe blockiert irgendwie. Sie konnte nichts Gescheites tun, wurde fieberhaft. Wie manche Studenten, die ich kenne, vor Prüfungsterminen. So was sagt Jesus? Ah, Lady, reiß dich zusammen, steh auf und tu was! Nein, Jesus sah sie da niederliegen, da liegen, und er rührte ihre Hand an. Irgendwie treffen wir die Menschen behandelt, oder? Er geht zur Mutterchen und er rührte ihre Hand an, und irgendwie die Vollmacht und die Ruhe, die er ausstrahlte, trug sich auf die Frau über, und beruhigt konnte sie aufstehen und dem Herrn dienen. Freunde, dieses Evangelium der Vollmacht kann heute noch meine fieberhaften Nerven beruhigen. Ich kann lernen, trotz meiner Begrenztheit und der Größe der Aufgabe, die mir bald zu überfordern scheint, ich kann aufstehen und meine Aufgaben erfüllen. Ich kann wirklich sagen, ich kenne genügend Leute, die gerade mit Prüfungsterminen oder große Lebensaufgaben oder Wohnungen voll Kinder und oder Dienste für den Herrn, wo sie aufstehen mussten und dienen mussten, sie haben etwas gelernt von dem Evangelium der Vollmacht Jesu. Matthäus sieht in diesen Wundern, gerade dargestellt, die Erfüllung von einer Prophezeiung. Jesaja 53, Vers 4. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Wisst ihr, wir sind alle ohne Ausnahme in diesem Zimmer heute Morgen behaftet mit Schwachheiten. Manche von uns sind gebrochen und geknickt. Dinge sind in unser Leben gekommen. Wir sind vielleicht enttäuscht in einer Ehe, in Liebe. Wir haben verschiedene Niederlagen erlebt. Wir haben selbst im Charakter und in Persönlichkeit, im Temperament unsere Schwächen. Wir sind Opfer der Sünde. Wir sind beeinflusst durch diese ganze große Katastrophe, die diese ganze Welt umfasst. Und wir werden fieberhaft und unfähig, das zu tun, was wir zu tun haben. Wir brauchen uns nicht deswegen schämen. Wir brauchen nicht unseren Kopf und unseren Schwanz wie ein Hund einziehen. Es gibt ein Evangelium der Autorität. Ein Evangelium der Vollmacht Jesus. Es ist das Evangelium eines Heilendes, der Vollmacht hat, mich zu retten. Und wie tut er das? Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Der König kommt. Er bietet mir ein Joch an. Und er sagt mir, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ja, inwiefern sanft und leicht? Ich meine, er sagt, ihr seid mühselig, ihr seid beladen, ich will euch Ruhe geben und dann erwarte ich, dass der König mir... oder anbietet, oder? Das brauche ich, eine Hängematte mit zwei großen Nägeln, mit ihren... Strauß-Federn, weißt du, und dann einer kommt mit Trauben und füttert mich, gell, und dann ein Zipfelbier vielleicht, und weißt du, das brauche ich. Ich bin mühselig und beladen, und er bietet mir ein Sofa an. Aber nein, er bietet mir ein Joch an. Und wie kann das die Lösung sein? Ein Joch. Wenn ich mühselig und beladen bin und wenn ich kenne meine Schwachheiten und meine Begrenztheit und mein Versagen und ich denke, ich werde diese Aufgabe nicht groß genug sein. Inwiefern ist sein Joch sanft? Inwiefern ist seine Last leicht? Höre, was der Prophet sagt. Der große König kommt zu schwachen Menschen, zu fieberhaften Menschen, zu unreinen Menschen. Und mit seinem starken Schulter bückt er sich nieder unter meine Last. Und er trägt meine Schwachheit. Und er nimmt meine Krankheiten an. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Evangelium in sich. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum so viele Menschen in uns herum, wenn sie einmal den Namen Jesus hören, sie wollen nichts mehr hören. Sie kennen ihn nicht. Sie kennen seine Wesensart nicht, seine Regierungsart nicht. Sie meinen vielleicht, Menschen wollen ihr Geld abknappen, dass Gott interessiert ist an ihr Kontostand, dass sie nicht mehr Spaß haben wollen, dass das Leben alles irgendwie Schlagschiff grau gestricken und bemalt wird. Wenn in Wirklichkeit Jesus kommt nicht zu belasten, er kommt Ruhe zu geben. Ruhe, die man nur kennen kann in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Aber die Fachleute, die Autoritätspersonen waren skeptisch. Sie hatten auch Grund dazu. Stell dir vor, all diese jungen Leute verlassen ihr Beruf. Das sind diese 11, 12 Apostel. Und die wissen, meine Güte, der Petrus, der hat sein Unternehmen daheim gelassen. Und der Zebedäus, der sitzt mit Frau Zebedäus allein in dem Boot und muss sich abracken, weil der starke Johannes und der laute Jakobus unterwegs sind mit Jesus. Und diese ganze Weiberleit von Galiläa, überall wo Jesus geht, dann gehen sie hin und sie kochen für die Mannschaft und sie unterstützen die Mannschaft mit ihrer Habe. Manche begütete Frauen, meine Güte, woher kommt das ganze Geld? Was arbeitet er übrigens? Ist dieser Jesus ein Rattenfänger? Du musst dich wirklich versetzen können in die Lage der damaligen Leute. Das sah komisch aus. Manche Eltern werden gedacht, oh nein, mein Kind ist jetzt bei den Munis, bei den Jesusis, so wie die heißen, den Nazarenern. Und so das wirft eine echte Frage auf, und die Frage wird hier aufgeworfen, immer wieder in diesem großen Abschnitt. Wie erkennen wir echte biblische Vollmacht? Wahrhaftige Vollmacht, wie unterscheiden wir sie von falscher Autorität? Es sind viele religiöse Bewegungen draußen unterwegs, und ihr seid jetzt auf einer Veranstaltung von einer Gemeinde, die in Wirklichkeit ein Teil einer Bewegung ist. Wie kann man wissen, ob die Autorität, die man hier sieht, ob sie biblisch ist oder ob sie ungesund ist und sektenhaft ist? Ich glaube, dass diese drei Geschichten uns helfen wollen. Mit der Beantwortung dieser Frage nach der Berechtigung der Vollmachtsanspruch von Jesus und seinen Jüngern. Zunächst beachte die erste Geschichte. Jesus hält die Rechtsforderungen des Gesetzes aufrecht. Biblische Autorität wird nie die Rechtsforderungen des Gesetzes moral runterspielen. Biblische Autorität wird nicht sagen, es sei nicht so bänklich, ein bisschen Unreinheit hat niemand jemals wirklich geschadet. Die Priester waren die Fachleute, die zuständig waren für die Erhaltung der Reinheit in Israel. Wenn ein Aussätziger gereinigt wird, er wurde zu Priester gesandt. Und hier waren die Priester in einer ganz komischen Situation. Es gibt ein ganzes Kapitel im dritten Buch Mose, Unterweisung, wie man umgeht mit einem gereinigten Aussätzigen. Und wie man das feststellt und wie man ihn behandelt und welches Opfer man bringt. Und das gehörte zu ihrer Ausbildung. Dieses Kapitel kannten sie auswendig. Nur ein Problem. Sie haben niemals im ganzen Leben, ihrer ganzen Dienstzeit erlebt, dass ein Aussätziger gereinigt wird. Und jetzt kommt einer her. Und du denkst, meine Güte, noch einer. Letzte Woche war einer hier. Wie ist das passiert? Und auf einmal siehst du als Priester, dass Leute gereinigt wird. Und ein Kampf ist dieser Aussatz angesetzt in Israel. Und beides geht voran. Und du bist verantwortlich dafür, dass Israel reingehalten wird. Wie wirst du reagieren? Die beste Werbung für die Bewegung war, dass die Maßstäbe des Gesetzes aufrecht erhalten wurden. Nicht lockeren Umgang mit Leuten, auf dass man möglichst viele oberflächliche Jünger hat, sondern die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt, aber durch die Kraft des Messias. Zweite Geschichte. Wie erkennen wir echte biblische Autorität? Wie funktionierte die Heilung des Knechtes? Der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort, und er glaubte dem Wort. Das erinnert uns eigentlich an unsere Rettung, oder? Warum wird Israel hinausgeworfen? Weil sie ihm nicht glauben, seinen Machtanspruch über sie nicht anerkennen. Sie weigern sich zu glauben. Aber beachte, der Herr Jesus zwingt niemand. Er respektiert meinen freien Willen. Ich muss entscheiden, ob ich seine Autorität über mich anerkenne oder ablehne. Und das ohne irgendeinen Zwang seinerseits. Wahrhaftige Autorität wird uns die Entscheidung überlassen. Wahrhaftige Autorität wird uns nie nötigen, durch psychologische Mittel, durch Waffen, Gewalt, durch Inquisition und so weiter. Jedes System, das Menschen durch Tyrannei bezwingt, ist nicht von Gott. Ich möchte das wiederholen. Jedes System, das Menschen durch Tyrannei bezwingt, ist nicht von Gott. Diese Heilung erfolgt und mein Heil und mein Werdegang als reifer Christ geht weiter durch die, das Hochhalten meines eigenen Willens. Ich muss entscheiden. Der Apostel Paulus musste ein paar Briefe schreiben an eine sehr ungehorsame Gemeinde. Und er schrieb in seinem zweiten Brief an diese Korinther: Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Eine religiöse Bewegung, eine Gemeinschaft, die herrschen will über Menschen, die Menschen zu verschiedenen Dingen zwingen will, das kann nicht von Gott sein. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Gemeindezug in einer Bewegung gibt, die von Gott ist. Dieses gleiche Prinzip. Unreinheit muss draußen sein. Wenn jemand verharrt in Sünde und lebt nicht nach der Heiligen Schrift und es ist offenkundig zu allen, dass er einfach weiter verharrt in Sünde, dann, weil er nicht mehr wirklich in Gemeinschaft ist mit Gott und mit den Geschwistern, wird er hinausgetan. Aber das ist nicht das Gleiche wie ein Zwang an Menschen zu irgendeiner Parteilinie, sich ein Verhaltensmuster beizupflichten. Wahrhaftige Autorität, die Autorität Christi, gibt unserem Glauben Raum und herrscht nicht über uns. Echte Autorität, drittens, ist biblisch. Als Matthäus zurückdachte an all diese Ereignisse, an all diese Heilungen, er sah, dass sie nach einem gewissen biblischen Muster erfolgten. Das Muster von Jesaja 53,4. Das ist das Vorbild wahrer Autorität. Als König Messias sich bückte und mit seiner starken Schulter die Last und die Schwachheiten des Volkes trägt, dies ist immer das Muster biblischer Autorität. Das sieht man auf wunderbare Weise widerspiegelt in dem Apostel Paulus. Lesen wir zum Schluss hier Apostelgeschichte Kapitel 20, ein paar Verse. Das Muster biblischer Autorität. Vers 26. Er redet hier zu den Ältesten, den Bischöfen der Gemeinde in Ephesus. Männer mit einer sehr schweren Aufgabe. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, als Bischöfe. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herden nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Untertränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter alle Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend der Schwachen annehmen, ohne an die Worte des Herrn denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das Muster biblischer Autorität. Paulus redet hier zu Bischöfen oder Ältesten mit einer sehr schweren Aufgabe. Männer, die die Aufgabe hatten, die Herde Gottes zu hüten, wie wir im Eingangsabschnitt Matthäus Kapitel 9 gelesen haben. Menschen brauchen Führung. Er warnt sie, dass Männer kommen würden von außen, die Herde zersprengen. Auch Männer aus ihrer Mitte werden aufstehen mit falscher Autorität. Sie werden versuchen, Menschen hinter sich herzuziehen, Menschen an sie persönlich zu binden. Paulus zeigt ihnen in dieser kritischen Phase seines Werkes, wenn er diese Gemeinde verlässt, das Muster geistlicher Autorität. Zunächst, er weist sie darauf hin, er hat 3 Jahre lang den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, ohne irgendwas zu unterschlagen. Und Freunde, das ist eine Versuchung für geistliche Leiter. Irgendwie unpopuläre Grundsätze des christlichen Glaubens ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Die Botschaft ein bisschen annehmbarer zu machen für eigenwilligen Leuten, die nach ihrem eigenen Kopf leben wollen und nicht nach den Grundsätzen Jesus. Nein, er versuchte nicht, die Botschaft anzupassen. Er machte keine Abstriche. Die Rechtsforderungen werden hochgehalten. Das war diese Geschichte, oder? Dann weist er sie darauf hin, dass sie auf Gott und sein Wort, dass sie Gott und seinem Wort sie anbefohlen hat. Dass sie weiter ihre Führung selbst von Gott und von seinem Wort erhalten müssten. Und drittens zeigte er ihnen seine harte, hornhäutige Handwerkerhände. Er war Zeltmacher. Seine Hände waren etwa wie Bauernhände. Leute, die wussten, was es heißt zu arbeiten. Sieh meine Hände an. Ich bin nicht in diese Geschäfte, um Geld zu verdienen. Sieh meine Hände an. Ich habe nicht nur mein eigenes Lebensunterhalt 3 Jahre lang unter euch verdient, sondern ich habe auch beigesteuert zur Erhaltung meines Teams. Ich habe gearbeitet, um die anderen mit zu unterstützen, die mit mir gearbeitet haben. Und ich habe euch gezeigt und euch erinnert an die Worte des Herrn, dass es seliger zu geben ist, als zu nehmen. Und dass man die Schwachen annehmen soll. Er erinnerte sie daran, dass ihr nicht nur für eigene Bedürfnisse, sondern für die Bedürfnisse anderer gesorgt hat. Für die Bedürfnisse der Armen und der Schwachen. Und so wiederum in diesem Mann sieht man das biblische Muster der geistlichen Autorität, dass die Starken, die Führer, sich bücken und tragen die Schwachheiten der anderen. Sie herrschen nicht über sie. Sie zwingen sie nicht. Sie treiben sie nicht mit Hunden und Drohungen. Aber sie ermahnen. Sie gehen voraus und durch Vorbild führen sie. Biblisches Muster der Vollmacht, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, mit eigener Schulter unter die Last der Schwachen sich niederbücken und durch eigene Arbeit tragen. Geistliche Autorität, geistliche Vollmacht. Wenn ich diese Worte von Matthäus Evangelium lese und wenn ich überlege, wie Jesus gearbeitet hat, ich möchte es nochmals betonen. Die Vollmacht dieses Königs ist reines Evangelium. Wir an Gottes Stadt bitten wir Menschen zu kommen und sich zu versöhnen mit Gott. Wir erzählen Menschen von Jesus Christus und von seinem königlichen Joch. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Denn der starke König bückt sich nieder und er trägt unsere Krankheiten. Er nimmt unsere Schwachheiten an. Und wenn er uns etwas befiehlt, dann befähigt er uns. Ist das nicht etwas Wunderbares? Das Evangelium der Vollmacht Jesu.